Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Corona, Krieg, Klimawandel. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo wir anfangen sollen, ohne dass wir gleich wieder so das Bedürfnis haben, die Decke über den Kopf zu ziehen und uns hinzulegen. Ulrike Herrmann, Sie sind ja auch tief in die historische Recherche gegangen für Ihr Buch Das Ende des Kapitalismus. Aber wenn Sie da mal so vergleichen, angesichts dieser Krisen, die ich gerade mal nur mit drei Stichworten aufgezählt habe, das ist schon gerade eigentlich ein so nie dagewesener Stresstest für die Gesellschaften, in denen wir leben, oder?
Ja, also das ist natürlich schon richtig, dass man jetzt diese Kombination von einer Corona-Krise mit den Lieferkettenproblemen plus dann Ukraine-Krieg, alles gleichzeitig, das hat man seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt. Und das führt dann auch zu zwei Problemen, die beide schwer zu lösen sind. Das eine ist die Inflation, nicht? Die kommt im Wesentlichen eben dadurch zustande, dass plötzlich die Waren fehlen, also ob das Energie ist oder ob das Waren aus China sind, weil da, das haben Sie alle miterlebt, Shanghai monatelang im Lockdown war und dann am Ende 3% der Container vor Shanghai im Stau standen. 3% klingt wenig, aber in diesen dicht getakteten globalen Lieferketten war das die Katastrophe. Das dauert Monate, bis sich das wieder auflöst. Also die Inflation ist ein Problem und natürlich dann tatsächlich jetzt, das ist auch komplett neu, das muss einem klar sein, die Gaskrise. Also die neuesten Schätzungen sind ja, dass wir 30% Gas einsparen müssen. Und das, auch das gab es noch nie nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es gab schon mal für die Älteren hier, nicht, erinnern sich alle, die sogenannte Ölpreiskrise 1973, wo dann die ersten nicken auch schon, ja. Sonntags.
Ich schaue gerade mal, erst nickt so,
ja, na, fünf,
so ein Drittel etwa. Ja.
Ein Drittel war dabei, die erinnern sich alle, an 5 Sonntagen durfte dann auch kein Auto mehr gefahren werden und man ist auf den Autobahnen spazieren gegangen, hat nie jemand vergessen, der dabei war. Aber der Punkt ist ganz wichtig. Bei der Ölpreiskrise 1973 ist das Angebot an Öl nicht gesunken. Der Nahe Osten hat genauso viel Öl geliefert wie bisher, sondern das Problem war die explodierende Nachfrage im Westen. Also ein VW Käfer damals hat 15 Liter Öl oder Benzin für 100 Kilometer gebraucht. Das war eine Energieverschwendung, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da wurde das Öl knapp, aber es gab eigentlich immer genauso viel Öl wie vorher. Dass tatsächlich Energie in der Menge sinkt, ist völlig neu. Und die gesamten Debatten, die wir jetzt führen, zeigt auch, dass die Gesellschaft sich darauf noch nicht eingestellt hat. Weil wir die ganze Zeit, Stichwort Gaspreisdeckel, immer nur über Preise reden, aber nicht über Mengen. Und das, wir haben hier aber ein Mengenproblem. Und das wird noch interessant im Winter.
Mhm. Jens Spahn, Sie haben Politik verantwortlich in der Bundesregierung gemacht, in einer Phase, wo wir alle wahrscheinlich und auch wahrscheinlich Sie dachten, schlimmer kann es gar nicht kommen, die Corona-Pandemie. Würden Sie das nochmal revidieren? Also ist es jetzt eigentlich noch schlimmer gekommen?
Na, wenn wir mal genau schauen, auf die letzten 10 Jahre gab es ja schon eine Reihe von Krisen. Finanzkrise, Eurokrise, Terror, Migration, Pandemie und jetzt Krieg in Europa, Energiekrise, wahrscheinlich Rezession zum ersten Mal seit 10 Jahren. Und was neu war und ist mit Pandemie und jetzt dieser Energiekrise ist, dass es ganz anders den Alltag auch der Deutschen natürlich betrifft. Die Wahrheit ist ja, die Finanz- und Eurokrise, die war für die Zyprioten hart, für die Griechen, für die Iren, aber die Deutschen haben eigentlich in ihrem Alltag nicht viel davon gemerkt. Pandemie hat den Alltag völlig auf den Kopf gestellt für nahezu 100% der Bevölkerung. Aber, und das ist der Unterschied jetzt zur Energiekrise, wir konnten alles in allem sozioökonomisch, wirtschaftlich, auch für den Einzelnen in seiner wirtschaftlichen Existenz, in seinem Einkommen, Brücken bauen. Und vor allem Industrie und Wirtschaft haben eigentlich durchproduziert. Also einige Bereiche wie Gastronomie, ja, mussten schließen, aber der Kern unseres Wohlstandes, unserer Wirtschaft hat weitergemacht. Und wir erleben jetzt zum ersten Mal seit wirklich, ja, eher 20 Jahren als 10 Jahren, wenn Sie sich erinnern, 2002, 3, 4, 5, 5 Millionen Arbeitslose und anderes mehr, dass sich wieder die existenzielle Frage stellt, kann ich meine Gasrechnung bezahlen, kann ich meine Stromrechnung bezahlen, behalte ich meinen Arbeitsplatz, bei der Bäckerei genauso ein Thema wie beim Chemiekonzern, und das wirft natürlich nochmal ganz andere Fragen auf. Insofern stellen jetzt diese, das sind zwei unterschiedliche Krisen, hintereinander, ineinander, die aber mehr als alles andere in den letzten Jahren, Jahrzehnten in den Alltag Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt haben. Bis hin zu der einfachen Selbstverständlichkeit, Strom kommt aus der Steckdose. Und wir merken jetzt, das ist ziemlich voraussetzungsvoll, dass der in jeder Sekunde auch da ist, wenn wir ihn brauchen.
Und über all dem liegt ja, und das ist ja auch der Gegenstand Ihres Buches, Ulrike Herrmann, das Problem des Klimawandels. Und jetzt sage ich immer, warum ich auf diese Idee gekommen bin, dass ich eigentlich am liebsten die Decke wieder im Kopf gezogen hätte. Ich habe natürlich aufmerksam gelesen, was Sie geschrieben haben und dachte dann bei dem zweiten Teil des Buches, ich nenne ihn mal so ein paar Kapitelüberschriften, oh Gott, es klappt ja alles nicht. Also, Kapitel 9, das CO2 wird nicht verschwinden. Kapitel 10, die Atomenergie bleibt ein Irrtum. Kapitel 11, leider nicht verlässlich, Sonne und Wind. Kapitel 12, das Problem der Speicher. Und ich höre jetzt mal auf mit Kapitel 13, geht noch so weiter. Die Energiewende wird teuer, nicht billig. Und na, das noch, der Traum von der Entkopplung funktioniert nicht. Ulrike Herrmann, es kommt ja noch was danach. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Sie räumen im Prinzip mit allen gar nicht so wenig aufwendig, aber doch irgendwie naheliegenden Lösungsansätzen erstmal auf mit Ihrem Buch.
Ja, also der Kern dieses zweiten Teils, den Herr Frenzel jetzt hier dargestellt hat, ist zu sagen, grünes Wachstum ist eine Illusion, sondern wenn wir Klimaschutz betreiben wollen, läuft es auf grünes Schrumpfen hinaus. Weil die Ökoenergie wird nicht reichen, um diesen riesigen Kapitalismus, in dem wir im Augenblick leben, zu befeuern. Das ist jetzt nicht die Rückkehr in die Steinzeit. Das ist ja dann oft die Angst, die Sie jetzt, glaube ich, auch hatten. Oh, wenn das der Kapitalismus ans Ende kommt, dann sitzen wir wieder in der Höhle und müssen mit Pfählen rumlaufen.
Meine Angst war noch, meine Angst war erstmal noch naheliegender. Also ich dachte, alles das, was im Moment gerade so auf dem politischen Tableau liegt an Lösungen, haben Sie mal so eben weggeschoben. Das hat mich eher so ein bisschen besorgt.
Ja, genau. Also jedenfalls wie auch immer. Man muss vielleicht klar haben, dass die einzigen wirklich skalierbaren Ökoenergien, also Ökoenergien, die man in großem Maßstab ausbauen kann, sind Windenergie und Solarenergie. Den Rest kann man eigentlich vergessen. So, und dann sieht man, dass die Aufgaben gewaltig sind. Also nur damit Sie mal eine Zahl hören, im Augenblick ist es so, dass die Windenergie, und das ist in Deutschland die wichtigste, perspektivisch wichtigste Ökoenergie, nur 4,7% des deutschen Endenergieverbrauchs abdeckt. Sie sehen also, wir müssen noch wahnsinnig viele Windräder bauen. Das ist technisch möglich, aber das ist aufwendig. Und noch schlimmer ist natürlich, wissen Sie alle, es gibt Flauten, der Wind weht nicht immer. Das heißt, man muss sehr viel Strom zwischenspeichern für diese Notlagen. Und da gibt es nur Batterien und perspektivisch grünen Wasserstoff. Und das ist eben auch sehr aufwendig. Und wenn man eben versteht, dass Ökoenergie teuer und knapp bleibt, dann ist klar, dass einzelne Branchen keine Zukunft haben. Beispielsweise, ich will jetzt hier gar nicht ins Detail gehen, aber nur ein Beispiel wäre das E-Auto. Das E-Auto ist technisch möglich, aber wir werden nicht genug Ökoenergie haben, damit jeder mit 1,3 Tonnen durchs Gelände fahren kann, um sich selbst und seinen Hintern zu bewegen. Nicht? Das ist jetzt nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren. Aber die Frage, ach so, ja, das gibt's tatsächlich.
Das gibt's tatsächlich.
Okay, aber die Frage ist dann, was macht man mit im Augenblick 1,75 Millionen Menschen, die direkt oder indirekt in der Automobilindustrie beschäftigt sind? Dafür braucht man eine Lösung.
Dafür braucht man eine Lösung. Ich habe gerade versucht, bei Jens Spahn so ein bisschen die Miene abzulesen, aber er hat so ein Pokerface aufgesetzt bei den Aussagen, grünes Wachstum gibt es nicht und dass wir uns im Prinzip ja ökologisch gesund schrumpfen müssen. Ich vermute nicht einverstanden.
Nein, ich bin absolut nicht einverstanden. Gerade ein Land wie Deutschland, wir sind ein älter werdendes Land. Unsere sozialen Sicherungssysteme werden noch deutlich mehr leisten müssen. Rente, Pflege, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, unser Lebensstandard. Ohne Wachstum wird das alles nichts. Also das ist keine Perspektive, finde ich. Auch keine Perspektive für die Menschheit und auch keine Perspektive für den Einzelnen. Die Frage ist, welche Art Wachstum? Die Frage ist, klimaneutrales Wachstum, okay. Aber ich kann uns nur empfehlen, den Kurs von Wachstum auch fortzusetzen in den nächsten Jahren. Und das ist auch möglich. Das ist auch das, wonach der Mensch strebt, in sich und aus sich heraus. Ist doch neue Dinge entdecken, das Leben angenehmer machen. Das gehört alles mit dazu. Ich glaube im Übrigen auch nicht, wenn wir Deutschen das hier für uns entschieden, ich glaube nicht, dass es mehrheitsfähig ist, aber bitte, dass der Rest der Welt uns dabei folgen würde. Und deswegen ist ja die eigentliche Frage, wie wir Wachstum schaffen, das vereinbar ist mit der Bewahrung der Schöpfung und wie wir eben möglichst klimaneutral Energie erzeugen können, aber eben auch andere Dinge. Und da gibt es ja mehr Technologien als Wind und Solar. Es gibt die Frage von CCS, also der Speicherung von CO2 unter der Erde, wo Norwegen gerade auch groß vorangeht und wahrscheinlich einen großen Teil des CO2-Ausstoßes in den nächsten Jahren in den Bereichen, wo es eben nicht ohne geht, wird auch speichern können für und mit Europa. Es geht um neue Technologien. Es wird auch klimaneutrales Fliegen möglich sein. Also es geht nicht darum, Fliegen zu verbieten, sondern es klimaneutral zu machen. Und die Perspektive, Frau Herrmann, zu sagen, naja, wenn das Auto dir dann, ich weiß gar nicht, wer dann entscheidet, wer noch ein Auto kriegt, das klingt mir irgendwie nach einem System, das wir bis vor 30 Jahren hatten, wo das alles zugeteilt wurde. Und die anderen fahren dann mal Bus. Das ist irgendwie nicht meine Vorstellung. Also wer Bus fahren will, soll es. Und meinetwegen auch mehr Busangebote. Ich komme aus dem Dorf Münsterland, 3700 Einwohner. Kann der Bus gerne noch mal eine halbe Stunde öfter kommen. Aber das wird nicht das Angebot und die Lösung sein für ein Land wie unserem. Und deswegen hatten Sie mal einen anderen Buchtitel früher. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Den Titel fand ich etwas besser.
Ich fange mal mit einer kleinen Aussage an. Jens, wir haben ein Problem. Jens Spahn, das ist eine Kapitelüberschrift, also eine Schilderung in Ihrem Buch zur Corona-Krise. Und ich muss jetzt mal fragen, das klingt so sehr nach Houston, dass ich mich dann gefragt habe, hat es das wirklich gegeben?
Das hat es wirklich gegeben, wenn ich das kurz beschreiben darf. Das war Karnevalsdienstag 2020. Ich war mittags in Rom. Morgens habe ich mit Armin Laschet erklärt, dass wir für den CDU-Parteivorsitz kandidieren. Das hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun. Dann bin ich direkt nach Rom geflogen. Ein Treffen der Gesundheitsminister wegen Bergamo aus der betroffenen Region, wo der italienische Kollege uns eindrücklich geschildert hat, was da gerade passiert und ob wir Grenzmaßnahmen machen müssen oder nicht. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir noch gesagt nein. Und dann kam ich abends zurück in Berlin an. Kam in meine Wohnung spätabends und dann rief mich Karl-Josef Laumann an, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, und sagte tatsächlich, Jens, wir haben ein Problem. Und da ging es um, Sie erinnern sich, Heinsberg, Karneval in Gangelt. Ja. Wir hatten an Karneval in Deutschland 16 bestätigte Corona-Fälle, davon 14 schon wieder genesen und alle Kontakte nachverfolgt. Nach Karneval war es dann entlitten. Wir konnten die Kontaktnachverfolgung nicht mehr leisten. Und dann habe ich am nächsten Tag, Aschermittwoch, gesagt, die Pandemie ist jetzt in Deutschland vollends angekommen. Insofern, das Telefonat hat tatsächlich so stattgefunden. Dieser Tag hat sich bei mir sehr eingebrannt als der Startpunkt dann eben des nicht mehr alles unter Kontrolle Habens.
Mhm. Sie waren Gesundheitsminister in einer der größten Gesundheitskrisen, einer der größten Krisen der Nachkriegszeit, eben der Pandemie. Waren Held, dann waren Sie Buhmann. Warum jetzt dieses Buch, um sich nochmal zu erklären? Also Sie haben ja auch den Titel gewählt mit der wahrscheinlich einer der umstritteneren Aussagen. Ja, wir werden einander viel verzeihen müssen, weil viele auch den Eindruck hatten, da sagt er gleich am Anfang, holt er sich so die Generalabsolution.
Also zuerst einmal, auch einfach aus den Innensichten, habe ich es ein bisschen auch als meine Pflicht, wenn Sie es so nennen wollen, gesehen als Minister in der Verantwortung in so einer besonderen Zeit, das jedenfalls für mich nochmal aufzuarbeiten. Aber dann eben auch für die es interessiert, nochmal nachzuvollziehen. Zum einen, das ist eine Mischung aus Anekdoten wie das, was ich gerade berichtet habe, die aber einfach nochmal zeigen. Wenn man übrigens nochmal sich überlegt, was sich danach alles entwickelt hat, wirkt manches von damals, dann denkt man sich, warum haben wir uns damals darüber aufgeregt? Aber in der damaligen Zeit war es dann eben groß. Es ist zum Zweiten ein Lesson learned. Die Fragen, was lernen wir eigentlich aus der Pandemie? Wo habe ich auch falsch gelegen? Ich spreche über Fehler. Und da bin ich beim Thema Verzeihen. Ich spreche auch darüber, was macht das mit der Gesellschaft, diese Krisenzeiten. Und wir sind ja gerade wieder in einer, wo wir Spannung spüren und Spaltung. Und bei diesem Verzeihen geht es mir gar nicht so sehr um denjenigen auch, der um Verzeihung bittet, sondern vielmehr um den Verzeihenden. Denn welche Einstellung muss man haben, um zu verzeihen? Das ist ja die Bereitschaft zu sehen, dass da jemand im Zweifel nach bestem Wissen und Gewissen entschieden hat und wir alle manchmal falsch liegen. Und das kam so aus einer Debatte darüber, Journalisten haben vielleicht mal falsch gelegen in dieser Zeit, Wissenschaftler sein, falsch gelegen, Politik und vielleicht sogar mal am Mittagstisch man selbst in der Einschätzung, was passiert ja eigentlich gerade und was ist das Richtige. Und deswegen Fehler besprechen und Verantwortung übernehmen, politische, ja. Aber so, dass wir sprechfähig bleiben, dass wir, ich finde dieses deutsche Wort so treffend, erbittlich bleiben und nicht unerbittlich werden und verhärten. Und das ist ja das, was wir erleben in diesen Krisen bei Hass und Hetze und jeder ist in seiner WhatsApp oder Facebook-Blase und muss gar nicht mehr mit jemandem reden, der anderer Meinung ist. Da verhärtet wahnsinnig viel und ich möchte einfach auch aus den Erfahrungen, die ich auch selbst persönlich in dieser Pandemie gemacht habe, aber auch mit dem, was in der Gesellschaft passiert ist, dafür werben, dass wir ja streiten, weil das muss man bei so fundamentalen Fragen, aber so, dass wir doch im Gespräch bleiben können miteinander.
Was ich interessant finde, Ulrike Herrmann, wie der Staat damals reagiert hat, wie auch Politiker wie Jens Spahn, die ja aus einer gewissen Denkschule kommen. Herr Spahn, Sie dürfen widersprechen, wenn Sie die Zuschreibung nicht richtig finden, aber einer klassisch wirtschaftsliberalen Schule, wo man sagt, nur so viel Staatseingriff wie nötig. Ah, er schüttelt ein bisschen mit dem Kopf. Aber erstmal Frau Herrmann. Der Staat hat damals reagiert. Ich glaube, 500 Milliarden ist die Summe, die man addieren kann, wie der Staat in dieser Krise mit verschiedenen Maßnahmen eingegriffen hat. Also ja, eigentlich eine ganz neue Rolle des Staates als steuernder Player. Ein bisschen, und deswegen komme ich drauf, wie Sie sich das ja eigentlich auch wünschen, wie wir den Klimawandel anpacken.
Ja, genau. Also was man in der Corona-Krise gesehen hat und jetzt natürlich auch bei der Ukraine-Krise nochmal erleben kann, ist, dass der Staat tatsächlich ein starker Akteur ist und eingreifen kann. Da enden allerdings auch schon die Gemeinsamkeiten, weil natürlich die Corona-Krise und auch die Ukraine-Krise wird klassisch kapitalistisch gelöst, nämlich in dem Sinne, dass man im Falle der Corona-Krise 500 Milliarden investiert hat, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Das Ziel ist eben weiteres Wachstum. Das will ich jetzt auch gar nicht kritisieren. Also das bringt überhaupt nichts, irgendwie die Wirtschaft chaotisch in eine Rezession schlittern zu lassen und dann sind alle arbeitslos, verzweifelt und wählen im Zweifel rechtsradikale Diktatoren, weil sie eben nicht mehr wissen, wo sie ihr Einkommen herbekommen sollen. Also man muss den Ausstieg aus dem Kapitalismus geordnet organisieren. Das kann man nicht einfach dem Zufall und dem Chaos überlassen. Aber, und das ist ja die zentrale Differenz zwischen mir und Herrn Spahn, ich glaube eben nicht, dass es grünes Wachstum geben kann. Das ist ja, ich finde auch, dass Wachstum toll ist. Also nicht, dass Sie mich sehen als Kapitalismuskritikerin. Das wäre das totale Missverständnis. Ich bin begeistert vom Kapitalismus, weil er Wohlstand und Wachstum erzeugt hat. Aber es ist
auch, das ist auch mal ein Satz, den hat man vor der Taz lange nicht gehört.
Nee, aber ich bin total.
Frau Herrmann auch nicht.
Nein, von mir immer, Herr Spahn, Sie haben nicht zugehört. Ich bin begeistert. Deswegen habe ich insgesamt 4 Bücher über den Kapitalismus geschrieben. Aber man kann eben nicht 3 Planeten verbrauchen, wenn man nur eine Erde hat. Man kann nicht unendlich wachsen in einer endlichen Welt. Und der Kapitalismus, so schön er ist, hat eben einen Nachteil. Er braucht Wachstum, um stabil zu sein. Und dieses grüne Wachstum, das Herr Spahn so in leuchtenden Farben beschrieben hat, das gibt es eben nicht. Dazu zählt auch diese CO2-Abscheidung, die Herr Spahn sich vorstellt. Nämlich, man holt das CO2 einfach wieder raus aus der Luft und dann hat man ja kein Problem mehr. Das geht technisch zwar, aber das ist wahnsinnig teuer. Das kann keiner bezahlen. Das würde Billionen Dollar kosten, nicht etwa ein paar Milliarden. So, und damit ist das leider als technische Möglichkeit nicht realistisch. Und noch etwas anderes zu technischen Möglichkeiten. Ich bin begeistert von der Technik. Ich bin keine Technikfeindin. Sie müssen aber verstehen, dass wir bis 2045 klimaneutral sein müssen. Das steht im Klimagesetz der CDU, das sagt das Bundesverfassungsgericht. 2045 ist in 23 Jahren. Das heißt, wir müssen, ich höre jetzt gleich auf, Bijan Frenzel wird schon so unruhig.
Ich habe bloß gerade in den Raum geguckt, als Sie gesagt haben, in 23 Jahren, habe überlegt, ob wir uns dann alle wieder treffen. Ich hoffe mal, ja.
Ja, natürlich. Und jedenfalls, technische Zyklen dauern aber länger. Nur ein Beispiel, das Sie alle kennen, der Computer. Der wurde 1945 erfunden und erst 2020 kann man sagen, dass wir in einer digitalisierten Welt leben. Das heißt, es hat 75...
Auch nicht überall, ne?
Genau, Gesundheitsämter, Herr Spahn hat es erlebt, haben immer noch ihre Daten rumgefaxt. Da war noch nichts mit Computer. Das heißt, wir haben 75 Jahre gebraucht, um den Computer sozusagen in der Gesamtgesellschaft zu verteilen. Daran sehen Sie, wie lange technische Zyklen dauern, was umgekehrt bedeutet, die Klimakrise müssen wir mit der Technik bewältigen, die wir jetzt haben. Wir können nicht auf das ferne UFO warten. Und dann sieht man klar, dass das nichts wird mit dem grünen Wachstum, obwohl es schön ist.
Aber Frau Herrmann, welches Land auf der Welt, vor allem Länder, die noch lange nicht den Wohlstand erreicht haben, den wir erreichen, sagen wir den jetzt allen, weil Frau Herrmann sagt, lieber schrumpfen, ihr dürft jetzt nicht irgendwie weiter streben nach Wohlstand. Uns wird keiner folgen auf diesem Weg. Sondern ein Weg, der sagt, und ich bin überzeugt davon, dass Technologie das leisten kann. Ich meine, ohne Kapitalismus hätte es keinen Impfstoff gegeben. Wissenschaft, Forschung, Freiheit macht das am Ende möglich. Hätte es die Tests nicht so schnell gegeben. Ein Test, habe ich immer gesagt, der Markt wird wirken. In ein paar Wochen werden wir damit zugeschüttet. Und so kam es auch. Und so wird es auch bei vielen anderen Stellen. In dem Moment, wo sie CO2 einen Preis geben, und damit haben wir ja begonnen, wird angefangen, es zu vermeiden.
Aber Herr Spahn, haben Sie nicht auch als Minister in dieser Corona-Pandemie dann auch Zweifel an diesem Marktprinzip kennengelernt? Klar. Die Masken, die zwar irgendwo in der Welt waren, aber nicht bei uns, Dinge, die nicht verfügbar waren, wo Sie gemerkt haben, wir als Staat müssen jetzt ganz massiv eigentlich eine Aufgabe übernehmen, bei der wir immer gehofft haben, dass sich das selbst regelt.
Absolut. Das hat es nicht. Doch, das stimmt ja auch. Also ich sage ja gar nicht, alles löst der Markt, schon gar nicht im Bereich von Gesundheit. Also das Versprechen, dass jeder Zugang hat zur Gesundheitsversorgung, unabhängig von Alter, Einkommen, Vorerkrankungen, löst nicht der Markt. Das können Sie nur lösen in einem Sozialstaat mit klaren Regeln. Und der Staat wird, das ist meine feste Überzeugung, aus diesen beiden Krisen, und da haben wir vielleicht ein bisschen Gemeinsamkeit, aus diesen beiden Krisen, Pandemie, Krieg in Europa, Energie, eine ganz andere Rolle auch wieder etwa in der Industriepolitik bekommen müssen. Mit chinesischen Staatsmonopolisten und amerikanischen monopolistischen Kapitalisten, Facebook, Apple, Google, Amazon, können wir in Europa nur mithalten und auch souverän bleiben. Ich möchte weder von Apple abhängig sein, noch vom chinesischen Staatsunternehmen, wenn wir ganz anders auch staatlich Industriepolitik machen. Das heißt nicht Beteiligung an Unternehmen, das heißt aber etwa beim Thema Biotech, das heißt bei Halbleitertechnologie, 75% der Halbleiter, die jeder von Ihnen jeden Tag braucht in seinen Produkten, vom Handy angefangen bis zum Auto, werden in der Region China-Taiwan hergestellt. Stellen Sie sich vor, da kommt es zum Konflikt, dann steht ja alles still. Und dass wir da souveräner werden, heißt eine Industriepolitik, die auch vom Staat her mit hilft, dass wir solche Produktionen wieder in Deutschland und Europa haben.
Aber erinnern Sie sich nicht, vielleicht auch alle hier im Raum und hier auf dem Podium, Jens Spahn, Ulrike Herrmann, an diesen Zauber ist jetzt vielleicht etwas zu positiv angesichts der Pandemie, aber an diesem Moment, wo wir gemerkt haben, dieses Runterdimmen, dieses Zurücknehmen, Tempo rausnehmen aus der Gesellschaft, da wurde ja damals viel diskutiert. Ist das nicht eigentlich fast schon so eine Art Blaupause für das, was wir gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich ansteuern müssen, um auch diese andere große Krise, die Klimakrise, zu meistern, nämlich ein stärkeres Bewusstsein für die Dinge, die vielleicht wirklich wichtig sind?
Wissen Sie, Entschuldigung.
Nee, keine Ahnung. Also,
eine Minute lassen, dann machen wir
es. Nee, ich weiß nicht, ob ich noch
Sie
die Minute
von der Sie reden auch viel, Herr Spahn. Also, das ist natürlich, also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir haben nicht genug Energie für die Wirtschaftsleistung, die wir heute haben, wir müssen 50% schrumpfen. Nur dafür reicht die Ökoenergie perspektivisch. Dann wäre das nicht die Katastrophe, sondern wenn wir 50% weniger Wirtschaftsleistung hätten, wären wir so reich wie 1978. So, hier sind ja einige, die dabei waren. Nicht alle, aber einige. Die dabei waren, Herr Spahn nicht, aber ich.
Ja,
die wissen aber, 1978 waren wir genauso glücklich wie heute. Und das Leben war eigentlich auch nicht viel anders. Es gab natürlich keine Flugmangos und kein Erdbeeren im Winter. Und man konnte auch nicht 2 Tage nach Mallorca fliegen und dann wieder zurück, alles als Betriebsausflug, sondern stattdessen ist man 3 Wochen nach Italien an den Strand gefahren. Aber wenn ich jetzt Sie fragen würde, was ist eigentlich besser, 3 Wochen in Italien am Strand oder 2 Tage hin und her ganz hektisch nach Mallorca, dann werden wahrscheinlich alle sagen, ja, das mit den 3 Wochen in Italien am Strand war eigentlich gut. So, und das heißt, das Ende des Kapitalismus ist nicht das Ende der Menschheit und das ist nicht die Rückkehr in die Steinzeit, aber man muss eben lernen, und das ist neu, in den Grenzen der Natur zu leben.
Kurze Replik von Herrn Spahn und dann haben wir nämlich gleich die Lösung.
Naja, technologisch zurück ins Jahr 1978. Also ich möchte da nicht hin zurück. Wer 3 Wochen in Italien an den Strand fahren will, kann das ja auch weiterhin tun. Aber denken Sie nochmal an die technologischen Möglichkeiten und in Ihrem Alltag. Es geht hier nicht irgendwie um Rocket Science, Raketenfliegen, sondern es geht um Ihren Alltag von 1978, wie Menschen sich vernetzen konnten oder nicht vernetzen konnten. Welche sozialen Möglichkeiten wir hatten im Übrigen auch damals und welche wir nicht hatten. Wie viel leichter dieses kleine Gerät hier Ihren Alltag an so vielen Stellen macht. Ja, gibt immer auch Risiken, aber mit denen muss man dann eben umgehen. Und wer eben sagt, ich will entschleunigt leben, der kann das ja auch tun, hält ihn keiner von ab. Aber dass ein Staat sagt, die technologischen Möglichkeiten, die es gäbe, für einen besseren Alltag, für ein besseres Leben, die verbieten wir mal, da schrumpfen wir uns gesund und wir teilen wieder zu, wer vielleicht ein Elektroauto kriegt. Das ist die Form von Wirtschaft, die haben wir auf deutschem Boden schon mal erlebt, die nannte sich DDR, da möchte ich nicht hin zurück.
Und jetzt komme ich habe ja auch anfangs gefragt, die Sache mit den Knöpfen. Das müssen Sie uns mal erklären. In Großbritannien, in der Kriegswirtschaft, da gab es genaue Vorstellungen beispielsweise, wie ein Damenkleid auszusehen hat.
Genau. Also in Großbritannien ab 1939 durfte ein Frauenkleid eben die erwähnten 2 Taschen und 5 Knöpfe haben und nicht mehr. So, und jetzt ist natürlich für Sie wahrscheinlich alle die Frage, ja, warum komme ich überhaupt mit der britischen Kriegswirtschaft ab 1939 als Übergang in eine klimaneutrale Welt? Das wirkt ja jetzt nicht besonders überzeugend so auf den ersten Blick. Also wie ich ja schon erklärt habe, brauchen wir grünes Schrumpfen, weil man nicht drei Planeten verbrauchen kann, wenn man nur eine Erde hat. Das führt in die Katastrophe. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann man einen dynamisch wachsenden Kapitalismus, der auch Wachstum braucht, um stabil zu sein und der riesig ist, wie kann man da aussteigen, um in eine kleine ökologische Kreislaufwirtschaft zu kommen, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Das ist ja eine schwere Frage, dieser Übergang, denn man muss ja sicherstellen, dass man nicht Millionen von Arbeitslosen produziert, die dann eben alle verzweifelt sind und rechtsradikale Diktatoren wählen. Und da dachte ich mir, ich bin Historikerin, weil ich gucke jetzt einfach mal rum in der Geschichte, gab es das schon mal, dass eine Wirtschaft geordnet geschrumpft wurde? Und da bin ich nun ausgerechnet also auf die britische Kriegswirtschaft 1939 gestoßen. Und um das zu verstehen, muss man noch mal kurz in das Jahr 1939 zurückgehen. Das Problem der Briten war, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Als er aber ausbrach, war klar, dass Großbritannien angegriffen würde, weil Hitler den Zweiten Weltkrieg strategisch nur gewinnen konnte, wenn er Großbritannien einnimmt. So, und jetzt war das Problem so eine Scheiße, wir haben nicht genug Waffen. Also haben die Briten innerhalb kürzester Zeit, das war keine Aktion von Jahren, sondern von Wochen, haben sie ihre Friedenswirtschaft geschrumpft, um eben die Kapazitäten freizuräumen für dieses Militär, nicht? Also dann hat man Radargeräte, Munition, Flugzeuge, Panzer, U-Boote und so ein Zeug produziert. Dieser Militärteil ist für uns nicht wichtig, ist ja klar. Aber dieses Schrumpfen der Kriegswirtschaft ist eben interessant, weil da ist etwas passiert, was überhaupt nichts mit der DDR zu tun hat oder mit Stalin zeitgleich in der Sowjetunion, sondern die Briten haben eine demokratische, private Planwirtschaft entwickelt. Es wurde nichts sozialisiert, nichts verstaatlicht, die Firmen blieben alle privat, die Unternehmer und die Manager konnten da machen, was sie wollten, aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird und die Knappen...
Sie konnten machen, was sie wollten, außer dass der Staat ihnen vorgegeben hat,
ja,
was
genau. produziert wird. Ja, genau. Und aber wie sie das gemacht haben, blieb ihnen überlassen und die knappen Güter wurden dann gerecht verteilt, sprich rationiert. Was man wissen muss ist, die Rationierung in Großbritannien war außerordentlich populär, weil es die Gesellschaft in dieser Notlage entspannt hat, zu wissen, dass Arme und Reiche gleich behandelt werden. So, jetzt ist natürlich, hat Herr Spahn gesagt, völlig zu Recht. Ja, aber 1978, da gab es doch noch gar nicht diese schönen Smartphones und so. Das ist ja nur ein, damit Sie sich überhaupt vorstellen können, wie es wäre, 50% der Wirtschaftsleistung aufzugeben. Wir würden, wenn wir 50% runtergehen in unserem Verbrauch, nicht leben wie 1978, sondern die technischen Errungenschaften, die es gab, bessere Krebstherapien oder eben das Smartphone, die könnte man ja behalten. Das wäre ja Quatsch, dann wieder die Welt von 1978 aufzubauen. Es wäre eine moderne Welt, aber es gäbe natürlich Dinge, die da keine Rolle mehr spielen würden, beispielsweise das private Auto.
Ein Beispiel aus dieser Zeit, auch ich habe es hier gerade im Publikum gefragt, 540 Gramm Fleisch gab es pro Woche in Großbritannien in dieser Zeit. Ich habe hier gerade mal hier gefragt, die Mehrzahl war damit einverstanden, dass man sich darauf beschränken könnte. Jens Spahn, ich weiß, das mit dem Beschränken, das ist nicht so Ihr politischer Ansatz, aber...
Nein, Herr Frenzel, jeder kann sich beschränken, der sich beschränken will und da, wo wir runter wollen, etwa beim CO2-Ausstoß, ist ja die Frage, wie. Und CO2 zu bepreisen ist ja der marktwirtschaftliche Weg, aber er führt dazu, dass Unternehmen oder eben, wenn es teurer wird, bestimmte Produkte, die Verbraucher dann eben das Produkt kaufen oder die Herstellungsart und Weise wählen, die CO2-neutraler ist und weniger CO2 verbraucht.
Aber funktioniert nur mal ganz praktisch. Funktioniert der Emissionshandel aus
Ihrer Sicht? Ja, funktioniert.
Ich glaube,
Frau Herrmann ist offensichtlich auf einem völlig anderen Trip als ich. Das ist ja okay. Das ist ja das Schöne an unserer pluralen Gesellschaft, für die ich in meinem Buch auch werbe, dass wir es aushalten, miteinander unterschiedlicher Meinung zu sein und trotzdem irgendwie uns als Gemeinschaft zu empfinden an der Stelle. Aber ich möchte einfach kein Land sein, in dem irgendjemand, und dieser jemand ist der Staat, festlegt, was noch produziert werden darf, wer noch Auto fahren darf.
Sie haben das in der Pandemie ja selber angeordnet, ja,
aber
teilweise.
Aber doch nicht unter Freude. Diese These, die ich gelegentlich lese, wir hätten Freude daran gehabt, diese Maßnahmen zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin wirklich ein freiheitsliebender Mensch. Und wenig hat so geschmerzt wie diese größten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte unseres Landes, bis sehr ins Persönliche hinein. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, es geht ja hier nicht um eine Ausnahmesituation, eine Krise, wo die Abwägung ja war, die Freiheit des Einzelnen und die Gesundheit des Nebensitzenden, sondern wenn ein Staat anfängt festzulegen, was noch produziert werden soll und was für den Einzelnen aber eigentlich genug ist. Dann mag man das im ersten Moment vielleicht ganz cool finden, aber wenn Sie das mal zu Ende denken, was daraus so alles folgt, ein Staat, der so mal anfängt, der wird da nicht aufhören beim 540 Gramm Fleisch. Das ist nicht der Weg, den ich mir für eine freiheitliche, offene, plurale Demokratie vorstelle. Und deswegen kann ich uns nur empfehlen, ja, wir wollen klimaneutral werden, aber einen Weg zu gehen, der nicht Verzicht und staatliche Lenkung bedeutet, sondern Technologie und neue Möglichkeiten.
Da kommt jetzt nicht ganz unerwartet ein Widerwort von Ulrike Herrmann.
Ja, also um ein Missverständnis zu vermeiden, ich will auch nicht gerne in einer Kriegswirtschaft leben. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, hallo, wie schön, Kriegswirtschaft. Es ist so, das ist das einzige Mittel, das ich noch sehe, um es nochmals wiederholen, wir können nicht drei Planeten verbrauchen, wenn wir nur einen haben. Das führt in die Katastrophe. So, und jetzt ist ja Ihr Argument, die anderen weltweit würden nicht mitmachen. Das wäre, würde sowieso scheitern. Ich glaube, das ist falsch. Man muss sich klar machen, dass wenn wir nichts unternehmen, dann schon 2070 in 50 Jahren große Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sind. 3,7 Millionen, Milliarden Menschen würden ihre Heimat verlieren. Und dann sagen Sie als einzige Lösung für eine Katastrophe, die direkt vor der Haustür steht, ja, wir brauchen den CO2-Preis. Aber wenn wir den CO2-Preis richtig ansetzen würden, nämlich für den Schaden, den das CO2 real hinterlässt, dann wäre der Preis so hoch, dass morgen die gesamte Wirtschaft zusammenbrechen würde. Also machen Sie einen CO2-Preis, der so niedrig ist, dass er nichts bewirkt. Nur damit das klar ist, die Deutschen emittieren pro Kopf jedes Jahr 11,2 Tonnen CO2. Klimaneutral wäre eine Tonne. Ich kann Ihnen sagen, mit Ihrem CO2-Preis werden Sie niemals diese 10 Tonnen einsparen, die wir noch irgendwie einsparen müssen.
Jens Spahn, ist das nicht, ich meine, Sie waren aktiv in der Regierungspolitik, Sie sind seit vielen Jahren aktiv in der Politik, Sie kennen das Thema Klimaschutz seit Jahren, Sie haben in der Großen Koalition ein Klimaschutzgesetz gemacht, haben dann Watschen bekommen vom Bundesverfassungsgericht und alles. Bottomline ist doch, es ist nicht schnell genug. All diese politischen Maßnahmen reichen in dem Sinne, wie Frau Herrmann das gerade beschrieben hat, nicht aus. Haben Sie nicht manchmal Sorge, dass das Tempo nicht reicht beim Wandel?
Sie, aber Frau Neubauer, glaube ich, hat die Tage ja gesagt, Zeit ist wichtiger als Demokratie, also dass es schnell geht. Und ich sage nochmal, mein Buch, auch mit den Lehren aus der Pandemie, aus dieser Ausnahmesituation, ist auch ein Werben für die freiheitliche, offene, plurale Demokratie. Und wir sollten nicht anfangen, irgendwas sozusagen zu definieren, das sozusagen dem Bereich des Politischen oder dem Bereich der Demokratie entzogen ist, dass irgendwie von anderen, ich weiß gar nicht wer, Experten oder so eine unendliche Kriegswirtschaftsregierung oder so, die das dann alles festlegt, die das dann macht, entzogen ist. Ich bin sehr, sehr sicher, wir werden diesen Weg miteinander schaffen als freie, offene, demokratische Gesellschaft, in der man Mehrheiten braucht und ja, in dem vielleicht manche Dinge manchmal etwas länger brauchen, dann aber auch eine Akzeptanz haben und übrigens auch einen entsprechenden Ausgleich. Denn es gibt neben dem Klimathema, das super wichtig ist, auch noch ein paar Dinge, die die Menschen und uns alle auch jeden Tag beschäftigen. Die Frage nämlich zum Beispiel, wovon leben wir eigentlich? Wie zahlen wir eigentlich jeden Tag unsere Rechnungen? Die Frage, wie schaffen wir Zusammenhalt in diesem Land? Die Frage, wie erhalten wir Frieden und Freiheit in Europa? Das sind auch alles, wie schaffen wir es, Infektionskrankheiten zu besiegen, Malaria auszurotten, Kinderlähmung, es sterben jedes Jahr Millionen Kinder, die nicht sterben müssten. Wir haben ziemlich viele andere Themen auch. Und deswegen werbe ich halt dafür, ja, Klimawandel ist ein prioritäres Thema, aber jetzt nicht so zu tun, dass wir einen Bereich entziehen können, jeder politischen, offenen, freien Debatte und alle anderen Dinge dann irgendwie eine untergeordnete Rolle spielen. Das wird, das ist meine feste Überzeugung, nicht in eine gute Zukunft führen.
Und in der Tat, Frau Herrmann, ist es natürlich, Sie schreiben selbst, schrumpfende Wirtschaft endet schnell in Krise. Ich meine, das ist ein theoretischer Satz. Wir erleben das ja gerade sehr praktisch. Wir erleben Demonstrationen, wir erleben eine große Verunsicherung. Ist es bei Ihnen wiederum nicht die Sorge, dass wir auf diesem guten Weg, den Sie da beschreiben, eigentlich schon vorher scheitern, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht da ist, weil zu viele Leute einfach zu viel verlieren in zu kurzer Zeit?
Also, wie gesagt, ich bin auch unbedingt für Demokratie. Herr Spahn tut ja so, als würde ich hier totalitär unterwegs sein. Ich propagiere die britische Kriegswirtschaft deswegen, weil das ein demokratischer Staat war. Churchill war ja kein Diktator, die gemeinsam diese schrumpfende Wirtschaft zustande gebracht haben. Im Krieg, genau. Aber ich glaube, das klingt natürlich irgendwie jetzt absurd, dass man die Klimakrise mit einem Krieg vergleicht. Aber ich glaube, Herr Spahn, dass Sie das Problem unterschätzen, wenn Sie so tun, als wäre die Klimakrise ein Problem von vielen. Sondern dummerweise geht es hier tatsächlich um unser Überleben. Und das kann man jetzt noch lange ignorieren, aber dann wird die Krise nur noch schlimmer. Sie ist aber da. Es ist einfach, und das ist aber offenbar ganz schwer zu verstehen, nicht möglich, drei Planeten zu verbrauchen, wenn man einen hat. Das heißt, man muss zurückkommen in die Grenzen der Natur. Und wir sind, das wissen Sie ja als Gesundheitsminister besser als jeder andere, wir sind biologische Lebewesen, wir sind das letzte Glied in einer langen Nahrungskette. Und das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man alles ruiniert und hinterher essen will.